Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Folge 40: Verwende dein Netzwerk. Ein Gespräch mit der Bücherfrau des Jahres 2024, Yvonne de Andres. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Ich bin Susanne Martin und Teil des Podcast-Teams. Schon 28 Jahre wählen die Bücherfrauen jedes Jahr eine Bücherfrau des Jahres. Der Preis würdigt Frauen innerhalb der Buchbranche mit einem herausragenden Engagement für Frauen. Das sind zum Beispiel Frauen, die hauptsächlich Frauen beschäftigen. Es können aber auch Frauen sein, die Bücher für Frauen schreiben oder ihnen zugänglich machen oder die Literatur von Frauen besonders fördern. Auf unserer Website www.bücherfrauen.de findet ihr eine Liste beeindruckender Frauen, die zeigt, wie vielfältig das Engagement von Frauen in der Buchbranche sein kann. Dieses Jahr wurde die selbstständige Kulturmanagerin und Pressefrau Yvonne de Andres aus Berlin zur Bücherfrau des Jahres 2024 gewählt. Die Lernagentin und Berliner Bücherfrau Valeska Henze hat sich mit Yvonne de Andres getroffen und mit ihr über ihr vielfältiges Engagement gesprochen.
Seit 1996 ehrt das Branchennetzwerk Bücherfrauen jedes Jahr eine Frau aus der Branche, die sich durch herausragendes Engagement für Frauen ausgezeichnet hat. Dieses Jahr wurde Yvonne de Andres zur Bücherfrau des Jahres gewählt. Die Ehrung findet während der Frankfurter Buchmesse im Oktober statt. Mit Yvonne de Andres wird eine engagierte Verfechterin für eine weltoffene und vielseitige Gesellschaft ausgezeichnet. Als langjähriges Mitglied des Netzwerks hat sie verschiedenste Funktionen, Aufgaben und Initiativen übernommen. So war sie unter anderem Regionalsprecherin und Pressesprecherin der Regionalgruppe Berlin. Zum 15-jährigen Jubiläum der Bücherfrauen kuratierte sie die landesweit gezeigte Ausstellung »Wo man Bücher macht«, die Frauen aus der Branche in ihren Berufen vorgestellt hat. Außerdem war sie Beirätin des Netzwerks, hat Mentoring-Runden organisiert und immer wieder Impulse gesetzt, die sowohl das Netzwerk als auch seine Anliegen sichtbarer gemacht haben. Seit 2015 vertritt sie die Bücherfrauen auf der politischen Bühne als Vertreterin des Netzwerks im Deutschen Frauenrat, dem Dachverband deutscher Frauenorganisationen und damit der größten Frauen- und gleichstellungspolitischen Interessenvertretung in Deutschland. Im Frauenrat hat sie die Fachausschüsse zu den Themen Digitalisierung und Intersektionalität geleitet und war Mitglied des Vorstands. Sie ist Gründerin des feministischen Thinktanks Power to Transform, begleitet als Beirätin die Future Publish und organisiert als Kulturmanagerin spartenübergreifende Bildungs- und Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Foren zu Frauen im Film während der Berlinale. Ich bin Valeska Henze, phasenweise Wegbegleiterin von Yvonne bei den Bücherfrauen. Ich sitze ihr hier jetzt gerade gegenüber, um für den Bücherfrauen-Podcast aus ihrem riesigen Erfahrungsreservoir zu schöpfen. Aber erst einmal herzlichen Glückwunsch, liebe Yvonne, zur Wahl zur Bücherfrau des Jahres. Wann und wie hast du denn davon erfahren?
Ja, das war ein ziemlicher Zufall. Ich habe mir angewöhnt, am Wochenende mein Handy häufiger liegen zu lassen und ich war schwimmen. Und zwei der Vorstandskollegen, die versucht haben, mich zu erreichen, haben sich stark gewundert, dass ich weder auf Telefon noch auf WhatsApp reagiert habe. Daher habe ich etwas verzögert davon erfahren, war sehr überrascht, habe kurz nachgedacht, ob ich die Wahl annehme und dann zugesagt.
Wunderbar. Warst du sehr überrascht? Du wusstest ja, dass du nominiert bist.
Ja, ich war überrascht, weil es ein großes Feld war an Kandidatinnen und alle Kandidaten interessant waren und ich überhaupt kein sozusagen inneres Ohr im Verein hatte und daher bin ich erstmal nicht davon ausgegangen, nein.
Gut, die Resonanz war ja großartig. Ich glaube, alle freuen sich darüber, dass du Bücherfrau des Jahres bist, weil du halt auch eine sehr prägende Bücherfrau bist. Du bist seit ungefähr 30 Jahren Mitglied im Netzwerk und hast auch in den unterschiedlichsten Funktionen und Rollen dich immer engagiert eigentlich. Würdest du kurz mal schildern, wie du ins Netzwerk gekommen bist. Also was hat dich damals bewegt, Bücherfrau zu werden?
Ich bin auf einer größeren Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Jahrestagung war oder nicht, in Berlin zu den Bücherfrauen gestoßen. Ich war relativ frisch und habe mir das angeguckt und ich habe mir gedacht, es ist ein Netzwerk und es ist wichtig, Belange von Frauen in die Buchbranche zu tragen. Und das war eigentlich die Hauptentscheidung, zu sagen, was kann man in einem Netzwerk sozusagen sich verbinden, austauschen, lernen. Und ich habe es damals so wahrgenommen, dass dieses Netzwerk für Solidarität stand, für die Förderung von Frauen, damals noch nicht so ganz in Führungsposition, das kam dann erst später, und der Austausch von Fachwissen und Erfahrung. Und das suchte ich.
Mhm. Kannst du dich noch an dein erstes tolles Erlebnis mit den Bücherfrauen erinnern?
Also es war eine lange Annäherung. Ich bin nicht sofort Mitglied geworden. Ich habe mir das erstmal eine Weile angeguckt und habe gedacht, die möchte ich mal kennenlernen. Wie ticken die so? Es waren eine Reihe an Schlüsselmomenten. Es waren eigentlich die Begegnungen mit Frauen und zu begreifen, dass ein solches Netzwerk die Möglichkeit quasi eines vertrauensvollen Proberaums ist, wo man sich ausprobieren kann, wo man sich einbringen kann. Und mit für mich die wichtigste Erfahrung war, hier kannst du gestalten. Und ich habe eine tolle Kollegin ziemlich ad hoc kennengelernt, die ganz anders war als ich oder auch ganz anders ist als ich, nämlich Swantje Steinbrink. Und wir haben gesagt, wollen wir das nicht zusammen machen, Regionalsprecherin? Und wir haben dann auch klar Aufgabenbereiche geteilt und versucht, das so klar wie möglich zu kommunizieren. Und ich kann sagen, das war eine absolute wichtige Lernerfahrung im Tandem. Und uns sind dann eigentlich alle anderen Funktionen außer Finanzen auch gefolgt, dass sie das als Lernerfahrung, diesen Zeitraum wahrgenommen haben. Das ist vielleicht das Erste und Wichtigste. Wir haben ein gedrucktes Programm gemacht, weil wir mit den Bücherfrauen in Berlin wieder auf die Bühne kommen wollten, was es vorher nicht gab. Und wir haben das sozusagen so geplant, dass da schon im ganzen Jahr ein Überblick war, wo man sich orientieren konnte, was man machte. Wir haben uns überlegt, für welche Zielgruppen machen wir Programm und haben gesagt, wir wollen eigentlich Verlagsfrauen, wir wollen Freie, wir wollen aber auch Bibliothekarinnen und andere gewinnen. Swantje hat ein sehr schönes Format gegründet, den Salon, wo es sozusagen Austausch gab und wir hatten nebenher jeden Monat einen Programmpunkt. Also das war ganz toll und wir haben ab 2008 mit dem Börsenverein, zum Beispiel mit Johanna Hahn, die Situation des Berliner Buchhandels besonders beleuchtet. Wir haben mit Sibylle Böhler vom Erich Schmidt Verlag über Cross-Content-Verwertung uns damals schon unterhalten. Wir haben den Buchmarkt, das Börsenblatt eingeladen. Also wir haben ganz gezielt die Verbindung in die Branche gesucht und den Dialog. Wir haben aber auch Ausflüge in die Bibliotheken gemacht. Wir hatten mit der Staatsbibliothek einen Ausflug, wo wir uns über das Frauenbild im Kinderbuch auseinandergesetzt haben. Wir haben aber auch in Neukölln und im Wedding die Bibliotheken besucht. Wie geht man mit Mehrsprachigkeit um? Also versucht, also verschiedene Wege zu machen. Ich denke, so für mich waren ganz großartig eine der Jahresversammlungen, Mitgliedsversammlungen, die ich organisieren konnte. Das war 2016. Ich war da im Kulturausschuss des Rathaus Schönebergs und daher für meine Arbeit hat sich die damalige Bürgermeisterin Schöttler und auch die Kulturvertreterin von der CDU haben mir ein Wochenende das Rathaus für die Bücherfrauen zur Verfügung gestellt. Das war großartig und wir haben uns mit der Kultur des Lesens, mit Bibliotheken, mit der FU, die wir als Gast hatten, mit der Senatsverwaltung für Gleichstellung, hatten da mit vielen tollen Frauen und ich gucke gerade mal nach, ich glaube, es waren 12 Workshops, haben wir da ein tolles Programm gemacht, wo wir einfach auch feministische Perspektiven und Zugänge beleuchtet haben und nicht nur sozusagen das auf einer technischen Ebene. Es gibt dann noch eine Sache, die für mich auch noch mal ganz wesentlich gewesen ist und dann mache ich auch erstmal einen Punkt, ist 2008 mit Kollegen, 2008, 2009, haben sich verschiedene Kolleginnen aus verschiedenen Regionalgruppen zusammengetan. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt immer so den Anspruch zu sagen, ich habe da mal eine Idee, wollt ihr da mal zuhören? Und die Kollegin in Stuttgart, wir haben da sehr ähnlich getickt, das hängt ja immer mit der Chemie, mit Personen zusammen. Und wir hatten die Idee, einen nationalen oder auf Bundesebene einen Mentoring-Kongress zu starten, nach 10 Jahren, wo die Münchner Regionalgruppe das begonnen hatte. Und wir hatten im Vorprogramm Maren Kräumann, im Kulturprogramm. Wir hatten Frau Kolb vom heute Media Campus dabei. Also wir haben das eingebunden mit damals dem Langenscheid Verlag, mit dem Dumont Verlag. Also das auch sehr integriert in die Buchbranche und hinein zu den jungen Verlagsmenschen getragen. Also das war ein Riesenerfolg. Und andere Erfolge, den habe ich sozusagen dann applaudiert, wenn das andere tolle Kolleginnen gemacht haben. Wie zum Beispiel die Bücherfrauenakademie, was ein absoluter Erfolg ist, auch mit den Zertifizierungsleistungen und wie das jedes Jahr wächst. Da kann ich mich nur freuen. Und ein weiterer Höhepunkt für mich ist der Bücherfrauenpreis. Die Christine, wo ich nur sagen kann, ganz großartig, ich bin begeistert und ich kann da einfach nur der Stifterin sagen, Chapeau, dass du das sozusagen den Bücherfrauen alle 2 Jahre ermöglichst. Also meine höchste Hochachtung. Ja. Höchste Hochachtung, doppelt.
Den kann ich eigentlich nur anschließen. Also ich finde das auch ganz großartig. Ich fand auch die letzte Verleihung in Erfurt wunderschön als Veranstaltung. Mhm. Ich bin ja selber auch 2008 Mitglied der Bücherfrauen geworden. Ich kann mich noch erinnern, meine erste Begegnung war tatsächlich mit dir, als ich ins Literaturhaus gekommen bin, zu einer Veranstaltung, wo ihr die Bücherfrauen einfach mal vorgestellt habt. Mhm. Wer ist das? Was ist das für ein Netzwerk da? Und das hat mich neugierig gemacht. Und daraufhin habe ich dann entschieden, Mitglied zu werden. Und ich habe gleich im ersten Jahr so das Gefühl gehabt, also von Anfang an eigentlich, das ist auch ein politisches Netzwerk. Also mir war klar, und das war ja auch meine Motivation, Mitglied zu werden, irgendwie in die Branche reinzukommen, Kontakte zu bekommen. Aber ich habe irgendwie erkannt, das hat auch einen politischen Anspruch, dieses Netzwerk. Und da wollte ich dich mal fragen, so aus deiner Erfahrung und Erinnerung heraus, gab es da eine Veränderung in deiner Wahrnehmung? Gab es sowas wie einen politischen Wendepunkt oder war es von Anfang an im Prinzip ganz klar mit einer politischen Ausrichtung aufgestellt?
Also vor meiner Zeit habe ich, da muss ich schon sehr lange in die Historie zurückschauen, waren die Bücherfrauen politisch? Also ich habe sie jedenfalls als politisch wahrgenommen. Ich habe sie weniger stark als branchenpolitisch wahrgenommen, aber mehr sozusagen in einer frauenpolitischen Öffentlichkeit, jedenfalls in Berlin. Ich denke, das ist kein kontinuierlicher Anspruch. Ich habe das immer wieder wahrgenommen und das hing an Personen. Es ist immer so, dass ich den Eindruck hatte, dass unterschiedliche Regionalsprecherinnen oder auch auf der Bundesebene man sich im Grunde genommen eine Agenda gesetzt hat. Die wurde manchmal formuliert und manchmal nicht. Ein bisschen schade. Und manche waren politisch und manche weniger. Und ich habe zum Beispiel wahrgenommen, zum Beispiel, dass meine nachfolgenden Kollegin Carola Köhler sehr politisch gewesen ist und auch branchenpolitisch aktiv gewesen ist. Sie hat für das 10-jährige relativ viel bewegen können bei der Senatsverwaltung hier in Berlin. Und wir haben eine Reihe an Jahren Grußworte gehabt von der Senatsverwaltung. Und wir sind dann auch immer wieder wahrgenommen worden in der Stadt. Das hängt natürlich mit Kontakten zusammen und einfach auch, dass es der einen oder anderen Frau nicht so liegt.
Also ich würde ja sagen, spätestens seit Veröffentlichung der Studie, der Mehrwertstudie der Bücherfrauen, gab es ganz konkrete Bemühungen. Das war ja auch der Zeitpunkt, wo die Bücherfrauen Mitglied beim Deutschen Kulturrat wurden und auch beim Deutschen Frauenrat. Und du hast ja jetzt die letzten Jahre sehr aktiv politische Lobbyarbeit gemacht, ganz klassisch, als Repräsentantin der Bücherfrauen beim Deutschen Frauenrat. Hast da auch verschiedenste Funktionen gehabt und warst zuletzt auch im Vorstand des Deutschen Frauenrats. Kannst du uns mal noch mal ganz kurz zusammenfassen, was der Deutsche Frauenrat eigentlich ist und was seine Aufgaben sind?
Ja, der Deutsche Frauenrat ist ein Dachverband, der im Hinblick der Politik, der Bundespolitik, die Stimme der Frauen ist und der Verbände, die Mitglied sind im Deutschen Frauenrat. Da gibt es satzungsmäßig ein paar Rahmenbedingungen. Also man muss mindestens 900 Mitglieder haben, man muss in verschiedenen Bundesländern aktiv sein, man muss 4 Jahre als eingetragener Verein agieren und man muss eine Geschäftsführung haben. Das hat lange sehr gut funktioniert und daher sind es etwas über 60 Vereine, die dort vertreten sind. Das sind kirchliche Verbände, der Sport, die Sozialverbände, die Frauenhäuser, die migrantischen Organisationen, die Branchennetzwerke, zu denen wir gehören, sind außer den Bücherfrauen sind, gibt es noch 29, also 28 andere Branchennetzwerke, die im Verhältnis zum DGB oder zu den Parteifrauen eher etwas kleiner sind. Und daher ist es ganz wichtig, dass man gut miteinander zusammenarbeitet und sich austauscht, damit man die Interessen, die man selber auf die Agenda setzt, auch durchbekommt. Ich habe gelernt, es ist wichtig, nicht nur irgendwo hinzugehen, sondern auch eine Stimme zu haben, was heißt, das Mikrofon sich sozusagen in Anspruch zu nehmen, was aber voraussetzt, man hat eine Position, eine Meinung zu einem Thema. Das ist wichtig. Wer nur irgendwo hingeht und sich nicht äußert, habe ich die Erfahrung gemacht, wird nicht gesehen und ist auch nicht jemand, der am Tisch wo eingeladen wird, um miteinander sozusagen ins Gespräch zu kommen. Ich glaube nicht, dass es immer wichtig ist, alle Qualifikationen bei den Bücherfrauen zu sammeln. Ich sehe das ja, wenn ich aktive Bücherfrauen wahrnehme, die sind beim VfLL, beim VDÜ und in vielen anderen Initiativen dort aktiv, haben eine Position und bringen die zurück ein zu den Bücherfrauen. Das finde ich enorm wichtig, weil sie einfach über Dinge verhandeln, über Basishonorare zum Beispiel in der Übersetzung. Das ist ein Thema, was nicht direkt von den Bücherfrauen, aber was natürlich viele Bücherfrauen zum Beispiel tangiert. Oder das Thema KI und Urheberrecht. Das beschäftigt uns doch. Ich meine, es beschäftigt uns in der ganzen Medien- und Verlagsbranche. KI ist auch eins meiner Themen. Der Deutsche Frauenrat hat, ich müsste mal nachgucken, weil das liegt schon eine ganze Weile zurück, ich glaube vor 8 oder 9 Jahren, hat der Deutsche Frauenrat festgestellt, wir sind nicht sprechfähig. Sprechfähig heißt, wir haben keine Meinung in Richtung Politik, was sozusagen die Themen zu KI und Frauen, also was sind Besonderheiten, also wie sehen Zugänge aus, wie sieht es in den verschiedenen Bereichen und wir haben ausgemacht, wir haben 3 Bereiche ausgemacht im Bereich KI. Das eine ist Bildung, das andere ist Arbeit und das andere ist das Feld der Kommunikation. Und es war wir waren eine 8-köpfige Gruppe, die mit 2 Professorinnen, wir haben richtig toll arbeiten können, 2 Jahre, durften uns Expertinnen einladen zu dem Thema und haben dazu eine, finde ich, gute Basispapier gemacht. Ich war im Bereich Kommunikation, also was passiert im Netz, Hate Speech und anderes, was ist wichtig, wie sollten Frauen geschützt werden, was für Rahmenbedingungen wünschen wir uns von der Politik. Weil das sind ja Themen, wenn man sich mit Plattformen auseinandersetzt, das ist nicht nur auf einem Individualrecht zu regeln, sondern dafür benötigt man ein Frame, sogenannten Rahmen. Wir sehen das ja jetzt gerade mit dem Digital Service Act. Das sind Rahmen, die im Moment im Wesentlichen aus Brüssel oder Straßburg kommen und dann in nationales Recht umgesetzt werden. Aber da ist es wichtig, als politischer Player eine Meinung zu haben und in der Debatte mit hier den Ministerien und anderen Lobbyverbänden da sich zu Wort zu melden. Ich habe da mitgearbeitet, kann einfach sagen, das ist eine Erfahrung, wenn man 2 Jahre mit anderen zusammen Expertise tauscht, das ist sehr, sehr intensiv. Darüber habe ich vieles kennengelernt. Und 2 oder 3 Jahre später kam das Thema Intersektionalität als Vorschlag, weil sich die Öffentlichkeit, auch die frauenpolitische Öffentlichkeit verändert und wir viele junge Frauen haben, die auf das Thema anders schauen und wir uns auseinandersetzen wollten damit. Und da habe ich gedacht, die Bücherfrauen, Kultur, da sind wir doch maßgeblich drin. Es wäre grob fahrlässig, da nicht seinen sozusagen Hut in den Ring zu werfen. Und das Verfahren läuft so, man muss da pitchen. Dadurch, dass man sich meldet, ist man nicht automatisch in einem solchen Ausschuss, sondern diejenige, die den Fachausschuss übernimmt, die entscheidet mit anhand sozusagen der Kriterien und der Dinge, die die Frauen mitnehmen, wer kann mitmachen oder nicht. Und ich hatte das große Glück, dass Josephine Paul, die damals den Fachausschuss leitete, sagte, die will ich haben, die ist toll. Und das muss man, es ist nicht eine willkürliche Entscheidung, sondern das muss dann dem entsprechenden Vorstand begründet werden, warum die und warum jene. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ein Jahr später wurde Josephine Paul zur Gleichstellungsministerin in Nordrhein-Westfalen und sagte, sorry, ich kann nicht beides mehr kompensieren, ich kann das nicht machen. Und hat den Fachausschuss abgegeben. Und es ist dann so die Konstellation, dass wir drei Delegierte waren und die restlichen vier Frauen waren nicht Delegierte. Und damit konnten sie die Leitung des Fachausschusses nicht übernehmen. Und ich habe dann zusammengesessen und die Köpfe zusammengesteckt mit meiner Kollegin vom DGB, die ein tolles Projekt macht, nämlich Was verdient die Frau? Und die sagte, ich habe ein kleines Kind, ich habe im Moment... Absolut. Und meine Kollegin Theresa von den katholischen Frauen sagte, sorry, ich bin nicht in Berlin, das ist auch zu viel. Und ich habe auch ein kleines Kind. Also Yvonne, wir setzen auf dich. Und dann habe ich gute Freundinnen angerufen, meinen Mann gefragt. Und er hat gesagt, diese Chance solltest du machen, ist es begrenzt, mach es. Ja? Und es gab tolle Unterstützung. Ich habe eine Referentin bekommen, die mit zugearbeitet hat und mit der ich zusammengearbeitet habe. Das war Henrike und ich muss sagen, ganz großartig. Eine tolle Erfahrung, auch eine neue Arbeitsform zu finden. Und jetzt nach zwei Jahren Fachausschuss und danach nochmal einer Verlängerung, nicht mehr im Team, sondern nur noch mit Henrike und mir sozusagen Umsetzungsformen zu finden, weil es ist so, wenn du in einem Dachverband bist, kannst du natürlich nicht den Vereinen, die Mitglied sind, sagen, wie sie es zu machen haben, sondern du kannst Anregungen starten und Dialoge führen. Und es sind im Grunde genommen ganz pragmatische Dinge rausgekommen. Die Satzung ist nochmal überarbeitet worden in verschiedene Richtungen, also aufgrund der Hearings, die wir gemacht haben. Und das ist sozusagen eine Sache, die umgestellt werden muss vom Vorstand. Die Ausschreibungen, wie sie stattfinden. Wir haben eine Checkliste erarbeitet. Wir haben einen Verhaltenskodex, wie wir miteinander umgehen in Veranstaltungen und Gremien. Und wir haben ein Awareness-Team bestehend aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen zusammengesetzt. Also damit die Schritte sozusagen, die Arbeit läuft weiter. Ich habe dem Vorstand schon gesagt, ihr werdet mich nicht ganz los, nämlich ich werde gucken, wie ihr die nächsten Schritte umsetzt, weil es immer wichtig ist, dass Kontinuität gewahrt wird, also Nachhaltigkeit und die Sachen nicht in der Schublade verschwinden. Mhm.
Ja, das sind sehr interessante Einblicke daran, wie, was der Frauenrat ist und was er so macht. Das, was du jetzt beschrieben hast, schien mir jetzt vor allen Dingen aber auch eine Wirkung nach innen haben zu sollen, also auf die Mitgliedsverbände und so weiter mit dem Awareness-Team und der Checkliste. Aber der Zweck des Frauenrats ist ja, die Bundesregierung politisch zu beeinflussen, ganz knallhart. Genau. Also, und was denkst du denn sind, gerade mit feministischer Perspektive, was sind die wirksamsten Stellschrauben für eine feministische Lobbyarbeit?
Also, ich würde immer sagen, weil sich so langsam die Sachen nur bewegen, sind es natürlich Quoten. Es sind Quoten und es ist eine konsequente Gesetzgebung. Es ist darauf zu achten, wie der Koalitionsvertrag eingehalten wird, also wie die Versprechen, die am Anfang einer Regierungszeit sich sozusagen die Regierung committed hat, wie die umgesetzt werden. Und ich denke, es ist, wenn man dann eher ins Innere hineingeht, die Förderung und Bildung von Bewusstseinsbildung, das ist sozusagen wichtig, weil wir ja auch innerhalb des Verbandes, also des Deutschen Frauenrates, immer einstimmig agieren. Nur dann kommen wir in unseren Statements weiter. Wir haben das Prinzip der sozusagen der Mehrheit. Natürlich kann man sich enthalten, Aber wir hatten jetzt gerade das Thema 218 und StGB. Und es war wirklich ein Meilenstein auf unserer Mitgliederversammlung, dass wir da einen Schritt weitergekommen sind, dass die Gruppen, die Vorbehalt hatten oder haben, so weit sozusagen überzeugt und ins Boot geholt werden konnten in der Debatte, in der innerverbandlichen Debatte, dass wir da einen Schritt weitergekommen sind. Das bedeutet, viel miteinander reden, man könnte es vielleicht auch Diplomatie nennen, aber auch die Verbände, jeder Verband verändert sich. Also wenn wir uns im letzten Jahr oder zwischendurch auf Tagungen sehen, wir verändern uns alle und die Frage ist, wie gewichten wir die Themen gemeinsam und wie engagieren wir uns gemeinsam für die Themen, die uns als wichtig erscheinen. Und ich denke, Gleichstellung ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt gerade auf der letzten Mitgliederversammlung zwei neue Themen verabschiedet, die als Schwerpunktthemen gelten. Das eine ist, wie stärken wir unsere Demokratie, weil das unser Rahmen ist, in dem wir Gleichstellungspolitik gestalten möchten und wollen. Und das zweite Thema ist das Thema der Gendermedizin, wo wir davon ausgehen, dass es nach wie vor enorm viele Biases gibt.
Ja. Davon sollten wir unbedingt ausgehen. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen zu den Quoten und der Gesetzgebung. Also da ist ja in den letzten Jahren durchaus einiges passiert. Also sowohl auf der Quotenebene als auch Gesetzgebung, was zum Beispiel Lohngerechtigkeit geht, also dass es da mehr Transparenz geschaffen wurde. Meine Wahrnehmung ist, dass diese Gesetzgebung, ich sag's mal ganz klar, an der Kulturwirtschaft vorbeigeht. Also das betrifft vor allen Dingen Unternehmen, die halt eine besondere Größe haben, börsennotiert sind, eine bestimmte Anzahl von Beschäftigten haben zum Beispiel, die eben jetzt Transparenz haben müssen, zeigen müssen, die auch verpflichtet sind, Frauen in Vorstände und Aufsichtsräte zu bringen. Es betrifft aber so gut wie gar nicht Unternehmen, die zum Beispiel in der Buchbranche tätig sind. Und ich frage mich immer, werden wir vergessen? Sind wir zu leise, um auch eben gerade die nicht staatlich geförderte Kultur und zum Beispiel nach vorne zu bringen in die Kulturwirtschaft?
Also das glaube ich nicht, dass wir vergessen werden. Also grundsätzlich wird Kultur nicht vergessen. Ich denke, Kultur ist ein wichtiger Motor. Das sieht man, wenn man sich im BMWI, also im Bundeswirtschaftsministerium, anguckt, was der Cluster Kultur für eine Bedeutung hat im volkswirtschaftlichen Ergebnis. Ich denke nur, die Stellschrauben sind hier nicht so gegeben. Also, wir haben diese Quoten in Aufsichtsräten, weil es ein FIPOG-Gesetz gibt, also zwei. Und wo sozusagen der Anspruch an börsennotierte Unternehmen über den Rahmen ihrer gesellschaftsrechtlichen Konstruktion festgesetzt werden kann, dass es da eine Quote in Aufsichtsräten geben muss. Wir haben im öffentlichen Dienst, auch da, wo der Staat auf jeder Ebene sozusagen agiert, haben wir auch Stellschrauben. Und wir haben die Stellschrauben da, wo öffentliche Gelder fließen. Also wir sehen das ja gerade am Theater. Wir haben das aber im Kulturbereich, also sofern wir Kultur, also jetzt Theater und so mache, außen vor lassen. Und wenn wir uns Verlage oder Buchhandlungen angucken, sind das privatwirtschaftlich geführte Unternehmen. Und damit ist der Rahmen ein anderer. Ich stelle fest, dass es nach wie vor sehr viele kompetente, beeindruckende Frauen in der Buchbranche gibt. Ich nehme auch wahr, dass es zunehmend leicht immer mehr Frauen werden, nicht nur in der mittleren Ebene, sondern auch in der Führungsebene. Aber die Mechanismen, die woanders greifen, gibt es hier nicht. Und daher braucht es länger. Ich habe aber sehr wohl den Eindruck, da wo es größere Unternehmen sind, internationalere Unternehmen, dass da im Grunde genommen diese Debatte über People and Culture, wie das Neudeutsch jetzt heißt, ja, viel stärker sozusagen stattfindet. Und dass sich das sozusagen langsam irgendwann mal runterdekliniert. Mhm. Aber das ist ein sehr langer Prozess, ja. Aber ich freue mich zum Beispiel, dass wir mit Karin Schmidt-Friedrichs zum Beispiel die zweite Vorsteherin haben, ja.
Ja.
Und meine Erfahrung ist, Man muss das länger als 5 Jahre machen, damit das sozusagen klar ist. Es ist nicht nur die eine. Ja? Und die Frage ist, ist es toll, dass es, also ich finde es großartig, wenn es tolle Frauen gibt in Führungspositionen. Die Frage ist, worin besteht diese Führung? Ist die anders, als da, wenn da sozusagen ein ebenfalls qualifizierter, großartiger Mann stehen würde? Was bedeutet das für eine Struktur eines Unternehmens? Zieht die andere Frauen nach? Wie verändert sich die Kultur in dem Unternehmen? Das sind Fragen, die ich ebenfalls an diese Führungsfrauen immer adressieren würde. Mhm. Ja? Wobei ich davon ausgehe, dass gemischte Teams sehr gute Ergebnisse, also Komplementarität sehr wichtig ist, aber ja, wie verändert sich die Kultur in einem solchen Unternehmen, wäre heute also meine wichtigste Frage an eine Verlagsleiterin oder eine Leiterin einer Buchhandlung.
Ja. Das sind ja vielleicht Fragen, die auch dann die Bücherfrauen immer wieder stellen sollten. Also mir wurde jetzt nochmal ganz klar, dass die Bücherfrauen eine ganz wichtige Rolle in der Buchbranche eigentlich spielen müssen. So, als dadurch, dass die gesetzlichen Stellschrauben eben nicht so greifen wie in anderen Kultursparten, es eben die Stimmen braucht von Frauennetzwerken um die feministischen Themen.
Für mich ist ein gutes Beispiel die Direktorin des Media Campus. Mhm. Ich finde, das war mal, also ich habe das auch besucht im Rahmen meiner Ausbildung, ich finde, dass das heute eine absolute spannende Adresse ist. Ich kann mich auch erinnern, wie sie damals antrat, Frau Monika Kolb. Und ich finde, da ist richtig was passiert. Also da kann man nur sagen, Chapeau. Ja? Mhm. Und ich finde auch Karin Schmidt-Friedrichs, Chapeau. Und es gibt die Leiterin der Stiftung Buchkunst, Chapeau. Wir haben einfach unheimlich viele tolle Frauen. Toll klingt so vielleicht, also wirklich qualifiziert, beeindruckend, die auch was vorlegen, die neue Maßstäbe setzen. Und das finde ich großartig. Und die Frage ist, wie arbeiten wir vielleicht mehr mit diesen Frauen zusammen? Also vielleicht auch als Einladung, um uns stärker kennenzulernen, mit uns in Austausch zu gehen.
Super, ja. Ich würde nochmal zu deiner Arbeit im Fachausschuss Intersektionalität zurückkommen. Kannst du uns ganz kurz erklären, wofür intersektionaler Feminismus steht und was ihr da in dem Fachausschuss konkret gemacht habt?
Also es war ein Fachausschuss, der anders als die meisten anderen hauptsächlich einen Schwerpunkt nach innen hatte. Also es ging darum, sozusagen uns als Dachorganisation, Dachverband zu verständigen in 2 Jahren, was meinen wir damit eigentlich? Also was wabert da im Raum um den Deutschen Frauenrat herum und wie sind sozusagen unser Verständnis zu dem Thema? Also wir haben uns erstmal sozusagen sachkundig gemacht und haben uns dazu eine Expertin eingeladen und haben drüber nachgedacht, wer von den Mitgliedsverbänden kritisiert, dass es nicht ausreichend Zugänge gibt. Und haben dazu alle Verbände eingeladen, uns das mitzuteilen. Und da kam einiges. Also da kam zum Beispiel, dass die Papiere und Schreiben des Deutschen Frauenrates ein Politik-Speech haben und dass sich der sozusagen nach außen an die Bundespolitik wendet, aber dass sie nicht in leichter Sprache verfasst sind. Es kam der Punkt, dass kleine Verbände Schwierigkeiten haben, sich so lange fachlich zu binden. Es kam das Thema, dass man sich eine stärkere Durchlässigkeit wünschte, der Partizipation. Und. Um das sozusagen zu vertiefen, haben wir eine Checkliste gemacht und verschiedene Verbände eingeladen. Wir haben zum einen die eingeladen zu einem einstündlichen Gespräch, uns das mitzuteilen. Wir haben eine Checkliste gemacht, weil wir gedacht haben, wir müssen das ja vielleicht bewerten miteinander. Und dann haben wir 2 Verbände eingeladen, wo wir wussten, die machen das schon. Wir haben den DOSB, das ist der Deutsche Olympische Sportbund, ist eigentlich relativ durchlässig als Verband, also Zugänge auch für Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkünften, mit Menschen mit Behinderungen und wie die damit umgehen, mit diesen Schwierigkeiten. Und das andere waren die Grünfrauen, die einfach dazu Papiere haben und sich überlegt haben, wie sie das in ihrer Organisation machen, wo das mehr so ein etwas anderer Zugang als beim DOSB war. Und wir haben im Grunde genommen die Barrieren definiert. Dann haben wir uns eine Expertin eingeladen und haben gesagt, was ist eigentlich das Thema, wo wir den größten blinden Fleck haben? Und wir haben für uns definiert, dass es Klassismus ist. Und das muss man auch sehen, so wenn man sich den Deutschen Frauenrat anguckt, das ist schon, die meisten Vertreterinnen haben einen akademischen Hintergrund. Ja? Es gibt auch Kolleginnen, die den nicht haben. Und es ist toll, dass sie dabei sind. Also toll, Entschuldigung, ich dieses Wort immer toll finde. Also ich finde es beeindruckend, dass sie da auch ihre Akzente und ihre Kritik und ihre Meinung einbringen, so, auch wenn es schwieriger ist. Und wir haben für uns definiert, dass es unsere Basis, auf der wir uns bewegen, das Grundgesetz ist. Mhm. Und dass es uns wichtig ist, dass alle gleiche Teilhabechancen haben für alle jenseits tradierter Geschlechterrollen. Das haben wir als allererstes. Wir haben uns bezogen auf die Gender Mainstream Strategie und haben als zweites Punkt, wo wir uns beziehen, gibt es die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die sich mit Diskriminierungsfreiheit beschäftigt. Und dann haben wir also Gewaltfreiheit, Nachhaltigkeit und haben dann die einzelnen Aspekte für uns dekliniert, die aufgrund von Ethnie, Religion, Herkunft, Behinderung, also Barrieren, der Barriere einzeln definiert und hatten eine lange Diskussion und haben festgestellt, dass wir uns breit aufstellen müssen. Wir dürfen das als Klammer sehen und dass wir möglicherweise verschiedene Feminismen haben und dass die alle ihre Berechtigkeit haben, sofern wir miteinander den Dialog und dieses gemeinsam tragen, also die Plattform gemeinsam tragen. Und dass es nicht besser oder schlechter gibt, sondern Vielfalt. Und diese Vielfalt halten wir für wichtig. Und wir müssen gucken, dass das alles unter einem Dach möglich ist.
Was würdest du denn den Bücherfrauen sagen, warum Intersektionalität oder ein größerer Schwerpunkt auf Intersektionalität auch für unser Netzwerk wichtig wäre?
Also erstmal, ich komme ja ursprünglich aus Spanien, wenn ich so für mich gucke, sind es die migrantischen Stimmen, die mir wichtig sind. Wenn ich junge Frauen treffe, stelle ich fest, ein anderes Verständnis von Gender. Und es ist mir wichtig, mit jungen Frauen in eine Auseinandersetzung zu gehen, in einen Dialog zu kommen. Es ist mir aber auch wichtig, die Sprecherinnen, die Erfahrung gemacht haben mit antimuslimischen, antijudaistischen und anderen Formen von Ausgrenzung durch Behinderung, wie wir das sozusagen alles sozusagen integriert bekommen. Ich denke, wenn ich zurückgucke, ich bin 1980 in die Bundesrepublik gekommen, die Bundesrepublik ist heute bunter, vielfältiger und diverser und ich wünsche mir auch, dass das abgebildet ist. Ich würde das sonst, setzen wir uns meiner Ansicht nach Kritik aus, die auch schon weißen alten Männern worden ist und das halte ich nicht für gut. Ich denke, wir müssen abbilden, in welchen Räumen wir uns bewegen. Ich habe das wahrgenommen, sehr intensiv bei den Kolleginnen am Theater. Da ist lange Zeit diskutiert worden, mehr Frauen in der Intendanz. Das ist richtig. Wenn wir heute junge Kolleginnen am Theater fragen, sagen sie ja, mehr Frauen im Theater, aber auch mit unterschiedlichen Hintergründen. Das ist ziemlich spannend in dem Buch von Status Quote nachzulesen, weil es einfach auch eine Diskussion ist zwischen Generationen, die da stattfindet. Wenn wir ein Beispiel mal uns vor Augen halten, wie es, finde ich, interessant gelöst worden ist, kann man zurückschauen, und das ist ein Bezugspunkt für fast alle Gruppen, die ich kenne, was das Thema der Repräsentanz anbelangt, ist, wie es die BBC macht, im BBC One, dass die geguckt haben, wer guckt uns? Wen repräsentieren wir uns? Und sie haben früher hatten sie zuerst eine 50-50-Quote und heute haben sie eine 50 und andere Quoten. Und die 50 und andere Quoten ist die 50 ist nach wie vor für die Geschlechtergerechtigkeit, also für die Repräsentation von mehr Frauen in entsprechenden Positionen. Aber auch zu berücksichtigen, wer hat einen migrantischen Hintergrund, wer kommt woher, mit welchem Background und mit welcher Repräsentation ist notwendig. Auch so argumentieren die Grünen in Nordrhein-Westfalen in ihrem Papier. Das sind natürlich immer schwierige Positionen, wenn es darum geht, um Verteilung. Ja? Da gibt es immer Widerstände. Das ist ganz klar.
Ja, aber das ist ja normal, würde ich jetzt mal sagen, also im gesellschaftlichen Kontext, dass man das immer verhandeln muss. Ne? Also
ja.
So, und das, ja. Dafür müssen aber eben auch alle gesprächsbereit sein.
Ja, klar, das
also
ist
das
wichtig.
Das ist die Voraussetzung.
Das genau. ist wichtig. Also ich denke mal, nur wenn man gemeinsam ein Ziel im Auge hat, ja, und sich sozusagen darauf committet, dann hat der Dialog einen Sinn. Ansonsten geht es darum, eigene Interessen durchzusetzen. Und es geht nicht um ein gemeinsames Ergebnis.
Hm, ja. Eine Frage noch zu deiner politischen Arbeit. Also das ist ja, du hast selber gesagt, es braucht sehr viel Geduld. Es gibt dieses schöne Wort vom Bohren dicker Bretter, was die Politik angeht. Wie schaffst du das, dich dafür immer wieder zu motivieren?
Also erstmal kenne ich tolle Frauen. Ach, schon wieder das Wort toll. Heute habe ich irgendwie. Also, ich kenne beeindruckende Frauen, die mit nicht nur Elan, sondern Klugheit es geschafft haben, Dinge durchzusetzen. Also, wenn ich zum Beispiel denke an unsere Kollegin Nina George beim European Writers Council oder wenn ich denke an Monika Schulz-Strelow von Frauen in die Aufsichtsräte, wenn ich bei der BDGA, also das ist die Theatergewerkschaft, was die in den letzten Jahren mit ihrer jetzigen Präsidentin durchgesetzt haben, dann ist das enorm viel. Ich will die Beispiele, die ich vorher genannt habe, nicht wiederholen, aber auch die gehören alle in diese Richtung. Ich denke, es braucht mutige Frauen und es sind die kleinen Erfolge und sich bewusst zu werden, dass Zeit, also dass Veränderung Zeit braucht und es ist immer besser, diese Veränderung in Gemeinschaft und Netzwerken voranzubringen. Also die neue Intendantin des WDRs hat auch diesen Spruch gesagt, also ich glaube, das ist von Saint-Exupéry, also wenn du schnell gehen willst, mach es alleine, wenn du sozusagen es nachhaltig bewirken, geh mit anderen zusammen, verwende dein Netzwerk. Ich denke, das ist wichtig, um Wirksamkeit zu erlangen im politischen Engagement und diese nicht zu verlieren. Es ist wichtig, die Dinge nachzuhalten und sich natürlich ab und zu mal auch eine Auszeit zu gönnen und auch Erfolge zu feiern.
Das Feiern ist besonders wichtig.
Ja.
Das werden wir ja auch machen in Frankfurt, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne auf die zweite Seite der Bücherfrauen kommen. Also es ist ja nicht nur ein feministisches Netzwerk, sondern auch ein Branchennetzwerk.
Ja.
Und du hast auch ganz viel Erfahrungen und Erlebnisse in der Branche natürlich. Aber was mich jetzt mehr interessieren würde, wäre der Blick in die Zukunft. Angesichts all dieses Veränderungsdrucks, den die Branche eigentlich seit vielen, vielen Jahren aushalten muss und damit umgehen muss, wie die Digitalisierung, jetzt die KI, der Kampf um die Vielfalt, also um den Bestand der unabhängigen Verlage und Buchhandlungen. Wie schätzt du die Zukunftsfähigkeit der Branche und ihrer Player ein? Und was sind die wichtigsten und schwierigsten Herausforderungen?
Ja, also ich denke mal, die Zukunftsfähigkeit der Buchbranche hängt stärkt von ihrer Anpassungsfähigkeit ab. Vor noch nicht allzu langer Zeit hatten wir uns unterhalten darüber, dass die Generation Z nicht mehr liest. Jetzt stellen wir fest, sie stürmen die Buchhandlungen. Sie stürmen die Buchhandlung, auch das Netz. Ich war gestern in einer großen Buchhandlung in der Nähe der Friedrichstraße. Und war überrascht, wie viele junge Leute vor dem New Adults Regal standen und mit welchen Bücherstapeln sie da abzogen. Und das zeigt ja auch, also der Börsenverein und andere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Generation Z wieder liest. Das war Thema auf der Online Marketing Rockstars. Die haben damit begonnen zu sagen, der große Gewinner der Pandemie und des Netzes ist die Buchbranche. Das hätten wir vor ein paar Jahren nicht gehört. Überraschung, es waren jetzt nicht unbedingt die Titel, die ganz immer von Verlagsseite geplant worden sind. Natürlich haben sich die innovativen Verlage da angepasst und haben dieses Sortiment. Und ich finde es sehr interessant, wie da das Zusammenspiel zwischen auf der einen Seite Autorinnen und Autoren, also es ist sehr stark, also wenn ich meine das konkret BookTok, Autorinnen und Content Creatorinnen und den Verlagen stattfindet. Und nicht umsonst war auf der Leipziger Buchmesse zum ersten Mal das Leserpublikum und das Besucherpublikum unter 30.
Wow!
Und die Frankfurter Buchmesse reagiert mit der zur Verfügungstellung einer Halle 1-2. Also auch da erkennt man dieses Potenzial und dieses Interesse an Büchern. Und höchstwahrscheinlich werden die auch durch andere Hallen gehen. Ich denke, abgesehen davon liegt natürlich eine große Herausforderung in der Digitalisierung, der Integration von KI, dem Urheberrecht und KI und dem Erhalt von Vielfalt durch die Unterstützung unabhängiger Verlage und Buchhandlungen. Das sind relativ dicke Bretter. Es ist entscheidend, innovative Modelle zu entwickeln und sich den veränderten Marktbedingungen flexibel anzupassen. Hierzu gibt es eine Reihe an Foren. Ich kann nur sagen, IG Digital innerhalb des Börsenvereins ist ein solches Forum, was ich immer mit großem Interesse verfolge. Carmen Udiner ist eine tolle Frau, die sich da sozusagen in den Vorstand aktiv einbringt. Und ich habe letztens von ihr auf der Future Publish da interessante Einblicke bekommen. Also da passiert viel, aber das reicht nicht aus. Aber ich habe den Eindruck, dass man dran arbeitet in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil natürlich, wenn wir Verlage sagen, Fachverlage was anderes sind als Publikumsverlage, als Kinderverlage, Kinderbuchverlage etc. etc. Also da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber das Thema der Transformation und der Veränderung beschäftigt uns massiv. Und wenn wir uns angucken, am Beispiel von Zeitungen und Zeitschriften, dass heute nur noch jede vierte Leserin digital eine Zeitung liest, dann wissen wir, dass das natürlich auch an der Buchbranche nicht vorbeigeht.
Warum wäre denn bei all diesem Veränderungsdruck, zu dem wir uns verhalten müssen, eine feministische Perspektive unbedingt auch noch wichtig? Also dass die da integriert wird und nicht vernachlässigt wird über all die Probleme, die es eben gibt.
Weil wir uns eigentlich sensibel mit Zielgruppen auseinandersetzen. Wir setzen uns mit Zielgruppen, also wenn wir zum Beispiel schauen, wir beschäftigen uns durchaus mit Barrieren bei PDFs. Wir beschäftigen uns mit leichter Sprache. Wir wissen aber, dass verschiedene Gruppen unterschiedliche Zugänge zum Lesen haben. Dann ist das und sollte das aus meiner Sicht sozusagen inkludiert sein.
Die Bücherfrauen sind ja ein altes Netzwerk. Also nächstes Jahr feiern wir 35-jähriges Jubiläum. Ich glaube, da können wir ganz stolz drauf sein, dass es uns so lange gibt und auch in diesen unterschiedlichsten Facetten, die wir bisher so gezeigt haben. Was wünschst du dir von den Bücherfrauen zum Jubiläumsjahr?
Also, wenn ich mir da in der Position bin, mir was zu wünschen, dann würde ich mir wünschen, dass die Bücherfrauen mit ihren Positionen als feministisches Netzwerk gestärkt und stärker wahrgenommen werden, dass sie weiterhin für Gleichberechtigung und Vielfalt sich einsetzen und ihre gesellschaftliche und politische Wirksamkeit erhöhen und sich verstärkt für die Unterstützung und Förderung junger Frauen, also so wie das Mentoring-Programm oder wie die Bücherfrauenakademie in der Branche engagieren.
Und die andere Seite, was wünschst du dir für die Bücherfrauen?
Also ich wünsche mir mehr Dynamik, mehr Relevanz, mehr neue engagierte Mitglieder oder Mitgliedsfrauen. Und das beste Geschenk, finde ich, ist immer, wenn man etwas selber tut, dass man sich aktiv einbringt, neue Ideen entwickelt und das Netzwerk durch Engagement und Zusammenarbeit weiter voranbringt.
Ein Geschenk wäre auch, die Bücherfrau des Jahres kennenzulernen und aktiv zu erleben quasi in ihrem Wirken. Also jetzt allen Bücherfrauen, die noch neu sind oder vielleicht überlegen, Bücherfrau zu werden, kann ich das nur empfehlen. Es ist immer toll, mit Yvonne was gemeinsam zu machen und zu sehen, wie sie die Dinge anpackt und macht. Ich glaube, da kann jede von lernen, also egal, wo sie herkommt und was sie will.
Das kann ich aber nur zurückgeben. Weil da mache ich jetzt eine kleine Parenthese. Ich kann mich erinnern, wie wir zusammen Valeska, das Branchennetzwerk Literatur, sozusagen informiert haben über die Bücherfrauen. Ab dem zweiten Branchentreffen waren die Bücherfrauen da immer dabei. Das ist die freie Literaturszene in Berlin, die sich da trifft. Oder seit auch der zweiten Future Publish sind die Bücherfrauen immer wieder dabei, explizit als Bücherfrauen oder als Mitgliedsfrauen. Und ich bin da ja im Beirat, kann nur sagen, wir gucken da drauf. Wir gucken auch darauf, wie viele Frauen und wie viele Männer und wie viele, die sich nicht definieren, entsprechend vertreten sind und mit welchen Themen.
Hm. Ja, also ich kann auch alle nur herzlich einladen, sich zu überlegen, sich zu engagieren, weil das wirklich wertvolle Zeit ist, also wertvolle Lernzeit bei den Bücherfrauen, so habe ich das immer erlebt. Jetzt ist Zeit zu feiern.
Ja.
Deswegen bedanke ich mich für das Gespräch, Yvonne.
Danke.
Ich freue mich auf die Ehrung während der Frankfurter Buchmesse und lade alle ein, zu der Veranstaltung zu kommen, um das phänomenale Engagement, das du an den Tag gelegt hast und hoffentlich auch noch lange legen wirst, zu feiern und die tolle Bücherfrau des Jahres 2024 mit dir anzustoßen. Termine und Uhrzeit werden sicherlich demnächst bekannt gegeben.
Doch, Termin ist schon klar. Das ist der 17.
Okay.
Oktober um 17.30 Uhr auf der Leseinsel der unabhängigen Verlage. Und ich kann schon verraten, wer meine Laudatorin wird. Das ist eine beeindruckende Unterstützerin, die auch viele Bücherfrauen schon kennen, weil sie uns bei der Initiative Frauen zählen supportet hat. Es ist Professor Dr. Elisabeth Prommer, jetzt Rektorin oder erste Rektorin der Universität Rostock, die die Laudatio halten wird. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, wir sehen uns in Frankfurt.
Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Twitter unter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.